Pusteblume. Umwelteinflüsse auf die Gesundheit einfach erklärt. Dies ist ein Podcast produziert von und mit Dr. Dietrich Plass und Chiara Sandja im Auftrag des Umweltbundesamts.
Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge unseres Podcasts, bei dem wir euch Umwelteinflüsse und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit einfach erklären und dabei alltägliche Beispiele einbinden. Mein Name ist Dietrich Plass und mit mir gemeinsam nimmt auch diese Episode Chiara Sandja auf.
Hallo zusammen!
In der letzten Folge ging es generell um das Zusammenspiel von Umwelt und Gesundheit. Wir haben unter anderem über die Exposition gegenüber Umwelteinflüssen gesprochen und uns konkret mit den gesundheitlichen Auswirkungen von Feinstaub beschäftigt. In dieser Folge haben wir ein neues Thema für euch, welches thematisch aber sehr gut anschließt. Und zwar stellen wir uns heute die Frage, ob und wie man eigentlich Gesundheit messen kann.
Um diese Frage zu beantworten, haben wir spannende Infos zu den Konzepten der Krankheitslast und im Speziellen der umweltbedingten Krankheitslast. Und wir stellen euch auch ein sogenanntes Summenmaß vor, von dem ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, und zwar die Disability Adjusted Life Years oder auch kurz DALYs. Das nur als kleiner Vorgeschmack auf die Folge. Zum Abschluss hört ihr natürlich auch noch einen Gast, der uns bei der kritischen Einordnung dieser Konzepte helfen wird. Aber jetzt würde ich sagen, los geht's. Wie würdet ihr eure eigene Gesundheit messen? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Arzt gehen, beispielsweise eine Blutuntersuchung durchführen und den Blutdruck messen lassen, auf das eigene Wohlbefinden und den Körper hören oder ganz einfach zu Hause das Fieber messen. Doch wie stellt man fest, wie gesund eine Bevölkerung ist? Hier kann nicht mehr auf so etwas wie das individuelle Befinden zurückgegriffen werden. Für die Messung der Bevölkerungsgesundheit gibt es einige Ansätze, von denen ihr vielleicht auch schon mal gehört habt.
Genau, zum einen kann man sich die Anzahl der Krankheitstage angucken. Da befinden wir uns in Deutschland derzeit auf einem Rekordhoch mit durchschnittlich 15 Tagen, an dem aufgrund von Krankheit nicht gearbeitet wurde. Dann gibt es noch die Inzidenz und Prävalenz als Zahlen, die etwas über die Häufigkeit von Erkrankungen in der Bevölkerung aussagen. Davon habt ihr vielleicht schon während der Corona-Pandemie gehört. Dort waren die Zahlen ja in allen Medien. Diese beiden Konzepte beschreiben die Anzahl von neuen Fällen in einem Zeitraum, also die Inzidenz, oder die Zahl aller Fälle einer bestimmten Erkrankung zu einem bestimmten Zeitpunkt, also die Prävalenz.
Genau, wenn wir uns das Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, speziell die koronare Herzkrankheit, angucken, können wir Inzidenz und Prävalenz einmal konkret beschreiben. Im Jahr 2021 lag die Inzidenzrate für koronare Herzkrankheiten in Deutschland bei 9,52 pro 1000 Personen. Das heißt konkret, also wenn man die Rate auf die gesamte Bevölkerung hochrechnet, dass in diesem Jahr ca. 790.000 Menschen neu an koronare Herzkrankheit erkrankt sind, weil sie beispielsweise von einem Arzt diagnostiziert wurden. Die Prävalenz sieht aber ganz anders aus. 2021 betrug sie 5,8%. Auf die gesamte deutsche Bevölkerung hochgerechnet sind das ca. 4,8 Millionen Menschen, die insgesamt mit einer koronaren Herzkrankheit im Jahr 2021 gelebt haben. Ihr seht also, hier ist auf jeden Fall ein Unterschied zwischen Inzidenz und Prävalenz zu sehen.
Und außerdem kann man die Anzahl der Krankenhausaufenthalte betrachten, um Rückschlüsse auf die Bevölkerungsgesundheit zu ziehen. Also quasi, je mehr Menschen ins Krankenhaus eingeliefert werden oder in Krankenhäusern liegen, desto kränker ist die Bevölkerung. Auch die Todesursachenstatistik gibt Auskunft über die Bevölkerungsgesundheit. In ihr wird aufgezeigt, wie viele Menschen an welchen Krankheiten gestorben sind. Auf Platz 1 halten sich in Deutschland übrigens seit Jahren die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu denen auch zum Beispiel Herzinfarkte gehören. Wir können also sagen, an Herzinfarkten sterben in Deutschland jährlich die meisten Menschen. Ihr merkt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Bevölkerungsgesundheit darzustellen. Eine ganz klassische Variante ist auch die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen. Vor 30 Jahren haben Menschen, die in Deutschland geboren wurden, noch durchschnittlich 75 Jahre gelebt. Zuletzt liegt die Lebenserwartung in Deutschland für Frauen bei etwa 83 Jahren und für Männer bei etwa 78. Tendenziell ist es ein sehr positiver Trend. Zunächst könnte man außerdem denken, gemessen an der Lebenserwartung müssen wir eigentlich gesünder sein als vor 30 Jahren. Laut den Krankheitstagen pro Jahr, die aber immer mehr werden, könnte man annehmen, dass die Bevölkerung heute eher kränker ist. Ganz so einfach ist es aber nicht. In Deutschland sind wir im Durchschnitt in den letzten Jahrzehnten immer älter geworden, haben deshalb mehr Zeit im Laufe des Lebens zu erkranken und das im Vergleich zu früher über einen längeren Zeitraum hinweg. Hier spielen vor allem chronische Erkrankungen eine entscheidende Rolle. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, die Lebenserwartung zu berechnen, bei der einzelne Krankheiten herausgerechnet werden. Also so etwas wie eine gesunde Lebenserwartung. Und die lag in Deutschland im Jahr 2019 für Frauen bei etwa 70 Jahren und für Männer bei etwa 69 Jahren. Das heißt, dass Personen, die in Deutschland geboren werden, statistisch betrachtet im Durchschnitt bis zu diesem Alter frei von Erkrankungen leben und sie den Rest ihrer Lebenszeit in Krankheit verbringen. Diese Lücke gilt es grundsätzlich zu schließen, denn eigentlich wollen wir ja nicht nur einfach länger leben, sondern auch gesund länger leben.
Das finde ich total spannend, denn die Mehrheit dieser ganzen Methoden beruht ja auf Informationen aus dem Sterbegeschehen, wie zum Beispiel der Sterberate, und nicht darauf, wie lange der Zeitraum einer Erkrankung ist, beziehungsweise wie lange jemand an einer Erkrankung leidet. Stattdessen liegt der Fokus darauf, ob und wie viel früher als der Durchschnitt ein Mensch aufgrund einer Erkrankung stirbt. Gibt es da nicht noch andere Varianten, die mit einschließen, wie lange jemand mit einer Krankheit lebt?
Das ist auf jeden Fall ein sehr richtiger Gedanke und ein sehr wichtiger Gedanke. Das, was du hier ansprichst, ist die Morbidität. Morbidität beschreibt das Leben mit einer eingeschränkten Gesundheit. Das kann zum Beispiel durch eine Krankheit, aber auch durch einen Unfall verursacht sein. Und dann gibt es noch die Mortalität, die du im weiteren Sinne auch schon angesprochen hast. Mortalität kann zum Beispiel durch die Anzahl der Todesfälle in einer Bevölkerungsgruppe in einem bestimmten Zeitraum ausgedrückt werden. Um den Unterschied zu verdeutlichen, machen wir hier mal ein Beispiel auf. In einer Bevölkerung von 1000 Menschen untersuchen wir koronare Herzkrankheiten. In einem Zeitraum von einem Jahr leiden 30 dieser 1000 Menschen an einer solchen Herzkrankheit und sind deshalb gesundheitlich eingeschränkt. 5 Personen aus dieser Gruppe versterben aufgrund der Krankheit im selben Zeitraum. Dann hätten wir die Morbidität, dargestellt als Prävalenz. Das wären 30 Erkrankte pro 1000 Personen in dieser Bevölkerung. Und die Mortalität, dargestellt durch eine Mortalitätsrate von 5 Todesfällen pro 1000 Personen. Natürlich ist es wichtig, in Bezug auf die Bevölkerungsgesundheit auch Morbidität mit einzubeziehen. Denn nur diese Maßzahl zu nutzen, die uns sagt, wie viele Menschen an einer bestimmten Krankheit sterben, erlaubt einfach keine fundierte Aussage über die umfassende Bevölkerungsgesundheit. Und deshalb möchten wir euch eine Methode vorstellen, in der beide Dimensionen der Gesundheit, also sowohl die Mortalität als auch die Morbidität, berücksichtigt werden. Es nennt sich Krankheitslast oder Burden of Disease im Englischen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was genau das ist und wozu man so eine Methode überhaupt braucht, dann haben wir jetzt die Antwort auf eure Fragen.
Grundsätzlich müssen wir zunächst den gesundheitlichen Stand der Bevölkerung bzw. einzelner Bevölkerungsgruppen untersuchen und kennenlernen, damit wir wissen, welche Krankheiten und welche dazugehörigen Risikofaktoren sich negativ auf die Gesundheit auswirken können, um dann mit politischen Maßnahmen anzusetzen. Das Krankheitslastkonzept bietet die Möglichkeit, solche Faktoren zu identifizieren und auch zu priorisieren. Denn dann wird klarer, wo Interventionsmaßnahmen primär ansetzen sollten. Aber auch, an welchen Stellen präventiv gehandelt werden muss, damit die Risikofaktoren erst gar keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit haben können. Das Konzept der Krankheitslast wurde in den 90er Jahren von der Weltgesundheitsorganisation, der Harvard School of Public Health und der Weltbank entwickelt. Das Ziel war es, ein einheitliches Maß zu schaffen, mit dem die Bevölkerungsgesundheit dargestellt werden kann, und zwar nicht nur basierend auf den Daten zu den Todesfällen, sondern auch unter Einbezug der Morbidität. Damals war es nämlich Standard, dass die Gesundheit der Bevölkerung eines Landes zum Beispiel anhand der Sterblichkeitsrate bei unter 5-Jährigen gemessen wurde. Das heißt, die Länder, die eine hohe Kindersterblichkeit hatten, galten generell als gesundheitlich schlechter gestellt oder auch weniger entwickelt. Dazu muss man sagen, dass viele Erkrankungen aber ja erst im späteren Alter zunehmend auftreten, insbesondere die chronischen Erkrankungen. Und außerdem ist in dieser Rate das Leben mit einer verminderten Lebensqualität aufgrund einer Krankheit überhaupt nicht mit einbezogen. Deshalb sah die WHO hier den Bedarf nach einer neuen Idee und hat dann das Konzept der Krankheitslast ins Leben gerufen. Basis der Krankheitslast ist die Annahme, dass alle Menschen auf der Welt eine gewisse Anzahl an gesunden Jahren leben können. Diese gesunden Jahre können aber aufgrund von Einschränkungen der Gesundheit, unter anderem durch Erkrankungen, Unfälle und/oder vorzeitiges Versterben, verloren gehen. Diese verlorenen gesunden Lebensjahre werden auch als DALIs bezeichnet. Sie bilden die zentrale Maßeinheit des Krankheitslastkonzepts. Dietrich, wie wird denn die Krankheitslast nun berechnet? Aus welchen konkreten Größen setzt sie sich zusammen?
Bevor wir zu den konkreten Bestandteilen kommen, müssen wir noch kurz auf eine andere Sache eingehen. Und zwar hast du ja gerade schon von verlorenen gesunden Lebensjahren gesprochen. Anders bezeichnet auch als DALI. Dieses Wort steht als Abkürzung für Disability Adjusted Life Years. Wenn wir das 1:1 ins Deutsche übersetzen, würden wir also von behinderungsangepassten Lebensjahren sprechen. Behinderung hat im Deutschen jedoch eine andere Bedeutung als Disability im Englischen. Denn dort werden auch kleinere Einschränkungen der Gesundheit oder verminderte Lebensqualität in diesen Begriff eingeschlossen. Im deutschen Sprachgebrauch steht Behinderung jedoch in einem anderen Kontext. Wenn jemand eine Grippe hat, würde man nicht sagen, dass diese Person eine Behinderung hat. In Deutschland ist der Begriff auch juristisch im 9. Sozialgesetzbuch festgehalten. Dort heißt es, und jetzt bin ich mal sehr genau und zitiere, Menschen mit Behinderung sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate hindern können. Da sehen wir, das ist ganz anders definiert als das, was wir unter Disability verstehen. Deshalb verwenden wir im deutschsprachigen Raum die direkte Übersetzung von Disability nicht, sondern sprechen zum Beispiel von verlorenen gesunden Lebensjahren, also wir umschreiben das ein bisschen, oder benutzen einfach den englischen Begriff DALI, das macht es immer sehr einfach. Grundsätzlich werden DALI spezifisch für einzelne Erkrankungen oder Verletzungen berechnet und sie bestehen aus einer Mortalitäts- und einer Morbiditätskomponente, wie wir schon angedeutet haben. Der erste Bestandteil der DALI sind die YLLs. Also YLL. Das steht für Years of Life Lost Due to Premature Mortality. Das sind Jahre, die jemand verliert, weil sie oder er zum Beispiel aufgrund einer Erkrankung früher als der Durchschnitt verstorben ist. Die Durchschnittszahl, an der man sich hier orientiert, ist entweder die mittlere Lebenserwartung in einem Land, das ist eine Möglichkeit, oder man kann aber auch eine globale Standardlebenserwartung wählen. Zur Berechnung der YLLs nimmt man aber natürlich nicht die gesamte Lebenserwartung bei Geburt, sondern schaut dann eben auf den Zeitpunkt des Todes, also in welchem Alter ist die Person gestorben und wie viele Jahre hätte diese Person theoretisch noch zu leben gehabt.
Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Mann haben, der Lungenkrebs diagnostiziert bekommt und mit 60 Jahren daran stirbt, dann gucke ich mir die durchschnittliche Restlebenserwartung von Männern in Deutschland in der Altersgruppe der 60-Jährigen an. Diese beträgt 22 Jahre. Diese Person hätte dann 22 Jahre theoretisch statistisch noch zu Leben gehabt und verliert diese aber entsprechend, richtig?
Genau. Und es gibt nicht nur einen Menschen, der mit 60 verstirbt und dadurch 22 Lebensjahre durch Lungenkrebs verliert, sondern mehrere. Also natürlich sterben mehrere Männer im Alter von 60 Jahren. Diese Anzahl an Todesfällen wird dann mit den verlorenen Jahren multipliziert und am Ende haben wir eine Summe von YLLs. Sprich, wenn wir zum Beispiel 10 Todesfälle hätten, die wir in unserem Beispiel 22 Jahre aufgrund von Lungenkrebs verlieren, dann hätten wir 10 mal 22 Jahre, also 220 YLLs. Das sind diese verlorenen Lebensjahre aufgrund des Versterbens. Und ja, das ist natürlich erstmal nur eine fiktive Beispielrechnung.
Für diese Rechnung müssen wir aber ja auch erstmal wissen, an welchen Krankheiten wie viele Menschen in welchem Alter versterben. Also sehr viele Daten. Wo kommen diese Daten denn her, die wir für die Berechnung der YLLs brauchen?
Für die Berechnung der YLLs schaut man einfach in die Todesursachenstatistik. Dort ist aufgelistet, an welchen Erkrankungen oder Verletzungen Menschen sterben. Und natürlich auch die Anzahl der Fälle pro Todesursache. Und so ergibt sich der Anteil der Todesfälle, der beispielsweise auf Lungenkrebs zurückgeführt werden kann. Man weiß dadurch auch, in welchem Alter die Menschen verstorben sind und wie viele Jahre entsprechend verloren gingen.
Damit sind die YLLs erklärt, aber wir haben ja noch diesen Morbiditätsfaktor in unserer Gleichung. Das sind die sogenannten YLDs, also YLD, oder auch Years Lived with Disability. Das sind die Jahre, die jemand mit einer Krankheit lebt, dadurch ist die Gesundheit natürlich eingeschränkt. Um das zu berechnen, müssen wir wissen, wie viele Menschen an einer bestimmten Erkrankung leiden. Es wird dann zusätzlich auch geschaut, wie stark die gesundheitliche Beeinträchtigung auf einer Skala von 0 bis 1 durch die jeweilige Erkrankung ist. Sprich, 0 beschreibt einen Zustand vollständiger Gesundheit und 1 einen, der dem Tod gleicht. Behandeltes Asthma hat zum Beispiel einen Wert von 0,015, Lungenkrebs hingegen von 0,16, da hier die gesundheitliche Beeinträchtigung natürlich wesentlich stärker ist. Mit diesem Wert wird dann die Anzahl der Erkrankten gewichtet, also multipliziert. Hier wieder ein Beispiel. Wir haben 10 Personen, die in einem bestimmten Jahr an Lungenkrebs leiden. 10 wird nun mit dem Gewichtungsfaktor für Lungenkrebs 0,16 multipliziert. Wir erhalten 1,6 YLDs. Das sind natürlich auch mal wieder fiktive Zahlen. Wir reden hier in der Realität von einer ganz anderen Größenordnung. Dazu aber gleich noch eine ganz reale Berechnung. Die beiden Größen, die wir euch beschrieben haben, die YLLs und die YLDs, ergeben summiert die DALIs. Aber was können wir jetzt mit dieser Zahl, also den DALIs, überhaupt machen?
Naja, zum einen können wir sie dazu nutzen, um Länder untereinander zu vergleichen. Denn es ist eine einheitliche Maßzahl, die wir überall gleich berechnen können und somit können wir Länder sehr gut vergleichen. Damit man das tun kann, müssen wir natürlich auch die Bevölkerungszahl mit einbeziehen. 30.000 DALIs haben in Deutschland ja beispielsweise eine ganz andere Bedeutung als in Liechtenstein, weil dort viel weniger Menschen leben. Das heißt, im Ländervergleich ist es wichtig, immer eine Referenzmenge mit anzugeben. Meist sind das zum Beispiel DALIs pro 100.000 Menschen in einem Land.
Wenn wir jetzt beispielsweise 10.000 DALIs pro 100.000 Menschen auf eine Krankheit zurückführen können, kann man dann nicht ausrechnen, wie viele Jahre Lebenszeit eine Einzelperson vermutlich verlieren wird? Also, dass man am Ende aussagen kann, durch Lungenkrebs verliert jeder Mensch im Durchschnitt 0,1 gesunde Jahre?
Ja, das wird sehr häufig gemacht, aber eigentlich sollte man das entsprechend nicht machen. Betrachte es besser so. Einige Menschen erkranken ja nie beispielsweise an Lungenkrebs. Dafür verlieren andere viele gesunde Lebensjahre aufgrund dieser Erkrankung. Man kann DALIs also nicht auf eine durchschnittliche Einzelperson beziehen, weil das ganz weit weg von der Realität ist. und dafür ist die Maßeinheit, wie sie in Krankheitszeitstudien eingesetzt wird, auch nicht geeignet.
Ja, das ist auf jeden Fall total sinnvoll. Was man mit diesen DALIs aber noch machen kann, ist Risikofaktoren zu identifizieren. Wir haben bisher nur davon gesprochen, herauszufinden, wie viele gesunde Jahre aufgrund einer Erkrankung verloren gehen, beziehungsweise dass die Krankheitslast für bestimmte Erkrankungen berechnet werden kann. Um die Krankheitslast reduzieren zu können, muss aber natürlich auch festgestellt werden, welche Risikofaktoren die Hauptverursacher sind. Mit diesem Wissen können dann Interventionen zur Reduktion dieser Faktoren eingeleitet werden. Zum Beispiel politische Maßnahmen ergriffen oder auch Prävention betrieben werden.
Hättest du ein paar Beispiele für solche Risikofaktoren?
Ja, zum Beispiel Verhaltensweisen, die sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Also sprich wenig Bewegung, viel Zuckerkonsum oder das Rauchen. Und dann gibt es noch umweltbedingte Risikofaktoren. Dazu zählen chemische Schadstoffe wie Schwermetalle, Weichmacher in Kunststoffen und Luftschadstoffe. Physische Faktoren wie Lärm oder Strahlung sowie biologische Risiken wie Viren in der Luft oder mit Bakterien verunreinigtes Wasser. Spannend ist, dass je nach Studie zwischen 13% und 22% der Krankheitslast weltweit, also aller DALIs zusammengefasst, auf umweltbedingte Risikofaktoren zurückzuführen sind. Und deshalb werfen wir jetzt einen näheren Blick auf die sogenannte umweltbedingte Krankheitslast.
Die umweltbedingte Krankheitslast ist im Vergleich zur generellen Krankheitslast eine Methode, um herauszufinden, wie speziell die Belastungen aus der Umwelt unsere Gesundheit gefährden. Beispiele für diese Umwelteinflüsse hat Chiara ja gerade genannt. Wir hatten vorhin auch schon angesprochen, dass Risikofaktoren identifiziert werden müssen, damit klar wird, wo angesetzt werden muss, wenn die Krankheitslast reduziert werden soll. Weltweit kann beispielsweise ca. ein Drittel aller Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf Umweltfaktoren zurückgeführt werden. Mit diesem Wissen können konkrete Interventionsmaßnahmen gegen diese Umweltfaktoren eingeleitet werden. Da die Konzepte der umweltbedingten Krankheitslast und auch der DALI ziemlich abstrakt und komplex sind, haben wir gedacht, wir zeigen euch eine Berechnung mit Werten aus der Praxis aus dem Jahr 2021, um das Ganze etwas verständlicher zu gestalten. Es ist schon etwas vereinfacht natürlich, weil wir hier nicht alle Details darstellen können und wir nutzen hier auch nur Zahlen sehr überschlagsweise. Wenn wir solche Berechnungen im Uber machen, rechnen wir natürlich genauer und geben auch Unsicherheiten der Modelle an. Für den Podcast verzichten wir mal drauf. Wir wählen für das Rechenbeispiel den schon häufig erwähnten Zusammenhang zwischen Lungenkrebs und Feinstaub aus und beziehen uns auf die männliche Bevölkerung in Deutschland. Zunächst werden die DALIs für alle Lungenkrebsfälle berechnet. Dafür müssen die YLLs und YLDs berechnet werden. Ganz kurzer Recap zu den YLLs. Das sind Jahre, die aufgrund frühzeitigen Versterbens wegen einer Erkrankung verloren gehen. Gemessen wird in unserem Beispiel an der durchschnittlichen Lebenserwartung der deutschen Bevölkerung. Konkret guckt man sich die Todesursachenstatistik an und notiert, wie viele Menschen an Lungenkrebs verstorben sind. Außerdem müssen wir natürlich das Alter der Verstorbenen betrachten. Auch diese Info erhalten wir aus der Todesursachenstatistik. Insgesamt sind in Deutschland im Jahr 2021 etwa 28.000 Männer an Lungenkrebs gestorben. Wenn man die verlorenen Jahre nun über alle Altersgruppen hinweg aufsummiert, kommt man insgesamt auf etwa 407.000 Jahre, die in der männlichen Bevölkerung 2021 aufgrund von Lungenkrebs in Deutschland verloren wurden, weil die Personen vor Erreichen dieser statistischen Lebenserwartung gestorben sind.
Diese Zahl behalten wir jetzt schon mal im Kopf. Dann müssen wir nämlich noch die YLDs betrachten, also die Jahre, die Betroffene von Lungenkrebs mit verminderter Gesundheit leben. Aus Daten des Zentrums für Krebsregisterdaten des Robert-Koch-Instituts lässt sich ableiten, dass 2021 in Deutschland ca. 103.000 Männer mit Lungenkrebs in diesem Jahr lebten. Diese Zahl wird nun mit dem Gewichtungsfaktor multipliziert. Vorhin haben wir ja schon gesagt, dass dieser bei Lungenkrebs bei 0,16 liegt. Das ist ein Mittelwert, denn dieser Wert schwankt natürlich nach Alter und Geschlecht. Das heißt, bei einer Multiplikation von 103.000 Lungenkrebserkrankten mit dem jeweiligen Gewichtungsfaktor ergeben sich etwa 18.000 YLDs, die der männlichen Bevölkerung im Jahr 2021 aufgrund von Lungenkrebs und der damit einhergehenden Einschränkung der Gesundheit verloren gegangen sind. Den ersten großen Teil haben wir damit geschafft, denn jetzt müssen wir die Werte der YLLs und der YLDs nur noch zusammenrechnen. Damit ergibt sich ein Gesamtwert von knapp 425.000 DALIs, die auf Lungenkrebs zurückgeführt werden können. Also 425.000 verlorene gesunde Lebensjahre durch Lungenkrebs in der männlichen Bevölkerung Deutschlands allein im Jahr 2021.
Gut, jetzt wissen wir zwar, wie viele gesunde Jahre verloren gegangen sind, allerdings interessiert uns ja auch, wie viele dieser Jahre durch Luftverschmutzung, speziell feinstaubbedingt sind. Dafür werden Studien durchgeführt, in denen im Prinzip Personen, die viel Feinstaub ausgesetzt sind, verglichen werden mit Personen, die zur selben Zeit wenig Feinstaub einatmen. Also beispielsweise Menschen, die in der Stadt leben versus Menschen, die auf dem Land leben. Außerdem wird für diese Bevölkerungsgruppen dann die Häufigkeit an Lungenkrebsfällen notiert und dann wird das Ganze miteinander verglichen. So kann man feststellen, ob die Menschen mit hoher Exposition, zum Beispiel in der Stadt, häufiger an Lungenkrebs erkranken und daran sterben, als Menschen mit niedriger Exposition, zum Beispiel auf dem Land. Jetzt mal ganz einfach gesagt. Beziehungsweise, wie hoch jeweils das Risiko ist, an Lungenkrebs zu erkranken, bei unterschiedlich hoher Belastung der Luft mit Feinstaub. Diese Studien sind sogenannte Bevölkerungsstudien oder auch epidemiologische Studien.
Aber wie komme ich denn davon jetzt auf die feinstaubbedingten DALIs?
Naja, zusätzlich zu der Information über das Risiko benötigen wir natürlich die Information dazu, welchen Feinstaubkonzentrationen Menschen in Deutschland ausgesetzt sind. Hierfür werden komplexe Modelle genutzt, die Mess- und Modelldaten mit Daten zur Bevölkerungsverteilung verknüpfen. Und so können wir herausfinden, wie viele Menschen bestimmten Feinstaubwerten ausgesetzt sind. Dann haben wir natürlich auch ein paar Formeln. Das sind Formeln, die uns von der Weltgesundheitsorganisation zur Verfügung gestellt werden, mit denen wir dann einen Prozentsatz errechnen können, der besagt, wie viele Lungenkrebs-DALIs nun auf die Umweltbelastung Feinstaub zurückgeführt werden können. 2021 waren das rund 6%, also rund 25.000 verlorene gesunde Jahre aufgrund von Feinstaubexposition allein in der männlichen Bevölkerung.
Mit diesem Wert kann man nun einiges anfangen. Zum einen zeigt er, dass beim Thema Feinstaub Handlungsbedarf besteht, denn 25.000 verlorene gesunde Lebensjahre könnten verhindert werden, wenn keine Feinstaubexposition mehr vorhanden wäre. Gut, das wäre nicht realistisch, weil es auch natürlichen Feinstaub in der Außenluft gibt. Aber man könnte zumindest schätzen, wie viel niedriger die Krankheitslast wäre, wenn man beispielsweise die WHO-Richtwerte einhält. Zum anderen kann man sich angucken, wie sich die Krankheitslast infolge eines Umweltrisikofaktors mit der Zeit verändert hat und so Rückschlüsse auf die Wirkung politischer Maßnahmen ziehen, die in der Vergangenheit ergriffen worden sind. Bei Feinstaub ist die Krankheitslast beispielsweise im Laufe der Jahre gesunken, was daran liegen könnte, dass wir heute aus unterschiedlichen Sektoren wie Industrie, Verkehr etc. weniger Emissionen haben als noch vor Jahren. Zum Beispiel, weil hier technische Maßnahmen zur Reduktion eingeführt wurden. Auch mehr E-Autos auf den Straßen oder Fahrradwege können zur Verbesserung der Luftqualität führen. Es kann aber natürlich auch ein Vergleich zwischen verschiedenen Umweltbelastungen stattfinden. Man kann so beispielsweise die DALIs, die durch Feinstaub verursacht wurden, mit denen vergleichen, die auf Lärmbelastung zurückzuführen sind. Wir haben es nun schon ein paar Mal angesprochen. Die Messung der Bevölkerungsgesundheit durch die Krankheitslast und die Identifizierung der umweltbedingten Risikofaktoren dienen dazu, Handlungsnotwendigkeiten darzustellen und auf Basis dieser Daten Interventionen an den notwendigen Stellen zu veranlassen, Prävention zu betreiben und politische Maßnahmen voranzutreiben. Natürlich muss aber auch gesagt werden, dass die Politik nicht nur aufgrund der Werte der umweltbedingten Krankheitslastmaßnahmen diskutiert. Es gibt hier noch ganz viele weitere Aspekte, die mit betrachtet werden.
So, und bevor wir jetzt unseren heutigen Gast begrüßen, haben wir noch eine Top 3 für euch. Und zwar die Top 3 Krankheitslast in Deutschland. Klingt erstmal vielleicht sehr positiv und positiver als es eigentlich ist, denn das sind tatsächlich die Ursachen für eingeschränkte Gesundheit, auf die in Deutschland die meisten verlorenen gesunden Lebensjahre zurückzuführen sind. Insgesamt haben sich 2019 27,3 Millionen DALIs in der deutschen Bevölkerung ergeben. Platz 3 der Krankheitslasten belegt Lungenkrebs mit etwa 4% der DALIs. 4% mag erstmal nicht so viel klingen, aber das sind in der deutschen Bevölkerung knapp 1,1 Millionen verlorene gesunde Lebensjahre. Nur in diesem Jahr, also 2019. Der zweite Platz geht an eine gesundheitliche Belastung, bei der Mortalität gar keine Rolle spielt. Die DALIs stammen allein aus den Jahren, die mit gesundheitlichen Einschränkungen gelebt werden. Und zwar sind 2019 durch Schmerzen im unteren Rücken 4,9% der DALIs, also ca. 1,3 Millionen gesunde Lebensjahre, verloren gegangen. Und auf dem unangefochtenen Platz 1 liegen koronare Herzkrankheiten, aus denen beispielsweise Herzinfarkte resultieren können. Mit 9,1% der DALIs in Deutschland. In absoluten Zahlen sind das knapp 2,5 Millionen gesunde Lebensjahre, die allein dadurch 2019 verloren gegangen sind. Das ist eine Statistik, die auf jeden Fall verdeutlicht, wie stark einzelne Krankheiten Einfluss auf die Gesundheit der Bevölkerung haben können.
Können wir dann eigentlich auch konkret herausfinden, was die Minderung eines Risikofaktors für Auswirkungen auf die Gesundheit haben könnte?
Auf jeden Fall. Mit Hilfe von Modellen können wir recht gut berechnen, was eine Veränderung in Bezug auf beispielsweise die Explosionsstärke für Konsequenzen hätte. Man kann so darstellen, was eine Reduktion von Feinstaub in unserer Luft für Auswirkungen auf die Bevölkerungsgesundheit hätte. Hier sprechen wir dann von Gesundheitsgewinn durch bestimmte Maßnahmen. Damit wird ein weiterer Nutzen der Berechnung der Krankheitslasten deutlich. Auch potenzielle zukünftige Veränderungen können dargestellt werden, sowohl negative wie auch positive. Aber natürlich auch die zeitlichen Verläufe von Krankheitslasten in der Vergangenheit aufgrund von Reduktionsmaßnahmen können gemessen und abgebildet werden.
Damit ihr jetzt aber nicht denkt, dass wir hier eine Werbeveranstaltung für die Methode der umweltbedingten Krankheitslast sind, möchten wir nachfolgend natürlich auch auf einige Kritikpunkte eingehen, die in der Literatur zu finden sind. Dafür haben wir Dirk Wintermeyer eingeladen, der uns Rede und Antwort zu diesem Thema stehen wird. Er ist Leiter des Fachgebiets Expositionsschätzung, gesundheitsbezogene Indikatoren beim Umweltbundesamt und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Konzept der umweltbedingten Krankheitslast. Hallo Dirk, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und uns ein paar Fragen beantwortest. Wir haben im Laufe der Folge viel zu Krankheitslasten und auch zur Berechnung der umweltbedingten Krankheitslast in der DALI-Maßeinheit gehört. Das klang bisher alles sehr positiv. Diese Methode birgt viele Vorteile und auch Chancen. Aber es gibt auch einige Kritikpunkte, die wir mit dir besprechen möchten. Zum einen haben wir in der letzten Folge über das Konzept der Gesundheit gesprochen und festgestellt, dass dies ein sehr komplexes Konzept ist und viele verschiedene Aspekte, also zum Beispiel physisch, psychisch oder sozial, beinhalten kann. Bei der Einschränkung des Konzepts Gesundheit auf eine eindimensionale Maßzahl wie bei der Krankheitslast gehen natürlich einige Informationen wie zum Beispiel der soziale Aspekt verloren. Hier würde mich deine Meinung interessieren. Müssen alle möglichen Aspekte, die Gesundheit definieren, immer mit betrachtet werden? Oder ist es in Ordnung, einige wegzulassen, aber dann eine vergleichbare Maßzahl zu haben?
Ja, vielen Dank für die Frage, Chiara. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei euch im Podcast hier mitwirken zu dürfen. Das ist eine gute Frage, die du stellst. Es ist so, dass es eigentlich natürlich nicht optimal ist, wenn wir in den Berechnungen zu Krankheitslasten Aspekte weglassen. Nur ist es leider nicht so einfach möglich, diese eben gleichzeitig zu erheben. Und die Kritik, die du jetzt erwähnt hast, die trifft ja auch nur auf einen Teil der DALI-Berechnungen zu. Bei den YLLs, also bei den verlorenen Lebensjahren durch vorzeitiges Versterben, ist das ja nicht der Fall. Wohl aber bei den YLDs. Nun muss man dazu wissen, die Krankheitslastberechnungen bilden ja nicht wirklich die wahre Krankheitslast ab, weil es eben Einschränkungen gibt bei der Datenverfügbarkeit und auch bei der Frage, wie schätze ich meine Gesundheit eigentlich ein oder wie könnte ich die messen, eben in all diesen drei Dimensionen, die du erwähnt hast. Also von daher würde ich sagen, es ist nicht wirklich in Ordnung, aber es ist tatsächlich besser machbar. Und wenn man weiß, wofür die Krankheitslastdaten eigentlich verwendet werden sollen, nämlich um Dinge miteinander zu vergleichen, Größenordnungen miteinander zu vergleichen. Und wenn man auch weiß, dass solche Berechnungen immer mit Unsicherheiten behaftet sind, dann würde ich auf jeden Fall dafür plädieren, zu sagen, es ist nicht optimal, aber wir sollten trotzdem nicht auf sie verzichten, weil sie ein wichtiges Instrument sind in später auch umweltpolitischer oder auch gesundheitspolitischer Entscheidungsfindung.
Das ist total interessant und du hast ja auch gerade die YLDs schon angesprochen. Dazu gibt es in der Literatur vor allem auf den Gewichtungsfaktor bezogen, auf diese Disability Weights, einige Kritik, da komplexe und auch individuelle Wertungen des Schweregrads einer Erkrankung oder der dadurch verursachten Beeinträchtigung in einer Zahl zusammengefasst werden. Ist diese Kritik deiner Meinung nach gerechtfertigt?
Es gibt Kritik an den YLDs, an den Disability Weights, aber ich muss sagen, sie ist zu einem bestimmten Teil auch nachvollziehbar und berechtigt. Aber auch da haben wir die Frage der Machbarkeit. Das eine hast du eben schon angedeutet. Wir fassen Gesundheit mit all ihren Dimensionen in einer einzigen Maßzahl zusammen, messen aber diese drei Dimensionen nicht wirklich, weil wir sie gar nicht so ohne weiteres messen können. Das ist leider so ohne weiteres nicht möglich auf der Bevölkerungsebene und selbst individuell würde jeder seine eigene psychische oder soziale Gesundheit höchst individuell einschätzen. Also das ist ein Kritikpunkt. Der zweite Kritikpunkt ist, bei der Erhebung oder Ableitung solcher Disability-Weights, Gewichtungsfaktoren, ist immer entscheidend, welche Gruppe wird eigentlich gefragt. Frage ich Patienten, Patientinnen, die an einer bestimmten Krankheit leiden, dann werden die den Schweregrad dieser Krankheit garantiert ganz anders einschätzen, als wenn ich die behandelnden Ärzte befrage oder als wenn ich Angehörige befrage. Und zum Dritten gibt es ja auch noch kulturelle Unterschiede. Wir haben eigentlich den Anspruch, dass die Disability Rates sozusagen global gelten sollen. Aber natürlich gibt es kulturelle Unterschiede zwischen den Kontinenten, zwischen den verschiedenen Kulturen und Bevölkerungen, sodass es durchaus gerechtfertigt ist, wenn einzelne Nationen sagen, wir brauchen nationale Disability Rates, weil wir eben nicht so ticken wie der Rest der Welt, weil wir haben unsere Besonderheiten und das muss dann auch berücksichtigt werden. Sowas ist ein bisschen schwierig, weil damit schränkt das natürlich die Vergleichbarkeit an unterschiedlichen Stellen durch unterschiedliche Institutionen, internationale Institutionen erhobenen Krankheitslastschätzungen miteinander zu vergleichen. Aber das muss dann eben offengelegt werden.
Du hast jetzt gerade einen Punkt angesprochen, der auch in der nächsten Frage tatsächlich sehr interessant ist oder da nochmal aufkommt. Denn bei den YLLs braucht man ja genau diesen Vergleichswert, um die verlorenen Lebensjahre durch frühzeitiges Versterben quantifizieren zu können. Allerdings werden hier unterschiedliche Methoden verwendet. Entweder es wird eine standardisierte, globale, durchschnittliche Lebenserwartung genutzt oder aber eine errechnete Lebenserwartung basierend auf zum Beispiel Geschlechter- oder Länderunterschiede. Das hast du ja jetzt auch gerade schon kurz angesprochen mit den unterschiedlichen Kulturen. Braucht es hier trotzdem deiner Meinung nach eine Standardmethode?
Hängt ein bisschen ab vom Ziel der Untersuchung. Also wenn ich zum Beispiel die Global Burden of Disease-Studie mir angucke, die ja nun auf globaler Ebene die Zahlen vergleichen wollen, dann brauche ich natürlich eine einheitliche Vorgehensweise. Da kann ich dann nicht anfangen, mit unterschiedlichen Lebenserwartungen bei den verschiedenen Nationen anzufangen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich eine rein nationale Studie habe und auch den Anspruch nicht habe, dass ich die mit anderen Studien oder anderen Nationen vergleichen möchte, die Daten, die ich dort erhebe, dann kann es durchaus angemessen sein, da unterschiedliche Eingangswerte zu nehmen. Optimal wäre es natürlich, wenn sich die gesamte Welt und sämtliche Institutionen an eine komplett einheitliche Methode halten würden, dann hätte man wunderbare Vergleichbarkeit. Ob das dann in einem Einzelfall immer angemessen wäre, eine Standardlebenserwartung für alle Menschen auf dieser Welt und alle Untersuchungen und Studien dieser Art zu nehmen, das ist dann eine andere Frage. Ich würde sagen, wahrscheinlich nicht und deswegen gibt es auch diese unterschiedlichen Annahmen.
Der letzte Kritikpunkt, auf den wir heute zu sprechen kommen, ist die eingeschränkte Verfügbarkeit der Eingangsdaten. Wenn die Qualität oder Quantität der Daten, auf der die Berechnung der Krankheitslast beruht, nicht gut sind, also wenn beispielsweise eine Morbiditätsrate gar nicht erfasst ist, dann sind die Daten am Ende ja irgendwie auch nicht ganz vergleichbar. Was kann man dagegen tun und warum sollte man die Methode trotz dieser Kritik, über die wir heute geredet haben, vielleicht trotzdem weiterhin nutzen?
Das ist eine schwierige Frage und das ist auch ein ganz wunder Punkt bei den Krankheitslaststudien. Die Datenverfügbarkeit, gerade bei den Gesundheitsdaten, ist nicht nur in Deutschland, aber eben auch in Deutschland zum Teil sehr eingeschränkt. Was man dagegen tun kann, ist eine Menge, aber das wird eine ganze Weile brauchen, bis wir zu einem besseren Status kommen. Eine Möglichkeit ist, nationale Kohortenstudien, epidemiologische Studien durchzuführen, die eben wirklich repräsentativ sind für die Bevölkerung. Bei einer Kohorte hat man das ja, dass man das auch über einen längeren Zeitraum sozusagen nachverfolgen muss. Und von daher ist das ein teures Unterfangen. Wir haben die nationale Kohorte in Deutschland. Aber da gibt es natürlich auch nicht sofort immer Ergebnisse. Das heißt, es braucht seine Zeit und es muss auch immer wieder Neu- und Nacherhebungen geben. Das ist also ein riesengroßes Projekt. Der zweite Punkt wäre, mehr auf nationale Registerdaten zu setzen. Also da, wo quasi auch eine Verpflichtung besteht, bestimmte Volkskrankheiten, die eben von gesundheitspolitischer Bedeutung sind, eben dann auch in solchen nationalen Registern zu erheben. Flächendeckend fürs gesamte Land zu erheben, wie wir es zum Beispiel beim Krebsregister haben. Das ist leider nicht so allgemein verfügbar in Deutschland. Das mag in anderen Ländern besser aussehen, aber das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, der bei uns wahrscheinlich extrem schwierig umzusetzen sein wird, ist, auf die Krankenkassendaten zuzugreifen. Wir hatten schon ein Projekt dazu, was wir dazu durchgeführt haben, wo wir zum ersten Mal mit Krankenkassendaten gearbeitet haben. Aber auch das waren natürlich nur ein Ausschnitt aller Krankenkassen. Ich weiß nicht, wie viele Krankenkassen, gesetzliche und private, es in Deutschland gibt. Und die tolle Vorstellung, wir könnten einmal auf all diese Daten zugreifen, für wissenschaftliche Zwecke natürlich nur und anonymisiert, das ist noch ferne Zukunftsmusik. Also bei aller Kritik und berechtigter Kritik daran, Es ist immer noch besser, mit diesen nicht ganz vollständigen oder teilweise eben auch suboptimalen Daten zu arbeiten, als letztendlich ganz auf die Methodik zu verzichten. Das wäre mein Fazit aus diesen Erfahrungen, die wir damit bisher gemacht haben.
Vielen Dank, Dirk, für diesen Einblick aus der Expertenperspektive. Ich denke, die Kritikpunkte an der Methode der umweltbedingten Krankheitslast sind klar geworden, aber auch, warum wir sie trotzdem weiterhin benutzen sollten.
In dieser Folge haben wir uns mit den Konzepten der Krankheitslast und der umweltbedingten Krankheitslast auseinandergesetzt. Wir haben versucht, diese Konzepte und auch die Maßeinheit DALI mit möglichst vielen Beispielen zu schmücken, um es verständlicher zu machen. Trotzdem sind die Zahlen ohne nähere Erläuterung häufig nicht so richtig nachvollziehbar für die Bevölkerung. Sie sind jedoch umso wichtiger, wenn es um politische Entscheidungsfindungsprozesse bezüglich der Wirkung und Priorisierung von Interventionen geht oder bei präventiver Arbeit in Bezug auf Risikofaktoren aus der Umwelt. Denn wir können mit Vergleichen der DALIs feststellen, wo effektiv etwas gegen Umwelteinflüsse getan werden muss oder ob Maßnahmen gefruchtet haben. Abschließend gibt es noch einen kurzen Ausblick, was euch in der nächsten Folge erwartet.
In der nächsten Episode beschäftigen wir uns mit der Global Burden of Disease Studie. Diese fasst sehr viele Daten zur weltweiten Krankheitslast und zu Risikofaktoren zusammen und lässt globale Vergleiche zu. Bleibt also gespannt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!